Western Unchained. Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen. Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl.
Howdy.
Howdy.
Hallo und herzlich willkommen bei unserem kleinen Western-Podcast in unserem kleinen Nest hier im Internet. Ich bin der Sibi.
Und ich bin der Jörg.
Und wir haben ja beim letzten Mal schon ziemlich viel über die Alamo geredet, über den historischen Ort, der für das texanische Selbstverständnis eigentlich so grundlegend ist, eines der Monumente für Texas schlechthin. Und bevor wir jetzt über die Schlacht von Alamo reden, haben wir uns gedacht, erzählen wir doch mal ein bisschen was über die Schlüsselfiguren bei dieser Schlacht von Alamo. Also jede einzelne dieser Figur ist auf seine eigene Art und Weise bedeutend, berühmt und in Texas sowieso entweder gefeiert oder verachtet, je nachdem, auf welcher Seite sie standen. Mexiko übrigens auch.
Okay.
Und jede einzelne dieser Figuren, also ich habe jetzt mir mal 4 Schlüsselfiguren rausgepickt. Das heißt, wenn wir so innerhalb einer Stunde bleiben wollen in unserer üblichen Zeit, haben wir 15 Minuten für jeden. Hoffen wir mal, dass ich das einhalte. Jeder einzelne von denen, muss ich dazu sagen, oder sagen wir mal mindestens 3 von 4, sind es eigentlich wert, eine komplett eigene Folge zu verdienen. Wenn ihr Interesse daran habt, werden wir da auch sehr gerne ein Follow-up machen. Und wie es der Zufall so will, über den ersten haben wir auch schon eine Folge gemacht und das ist jetzt quasi das Supplement dazu. Also fangen wir doch gleich mal bei unserem ersten Protagonisten mit ein. Denn bei den berühmten Kämpfern von Fort Alamo war eine lebende Frontier-Legende dabei, die berüchtigt wurde für einen Kampf, bei dem er mehrmals angeschossen wurde, bei dem er niedergestochen wurde und wo er mit seinem Messer einen Kontrahenten trotz schwerster Verletzungen niederstach und einen anderen den Arm so schwer verletzte, dass er amputiert werden musste. Ein Messer ist nach ihm benannt worden, eine Art des Messerkampfes ist nach ihm benannt worden.
Und es gibt eine Podcast-Folge über ihn.
Ja, wir haben auch schon eine eigene Podcast-Folge gemacht, bis zu dem Zeitpunkt, als diese legendäre Figur Louisiana verlassen hat, um nach Texas zu ziehen. Also erzählen wir jetzt, was ab diesem Zeitpunkt mit dieser Figur dann noch alles geschehen ist. Wir reden von niemand anderem als Jim Bowie.
Okay, cool.
Und als wir Jim Bowie in unserer letzten Podcast-Folge verlassen haben, da haben wir gerade darüber gesprochen, dass er Louisiana verlassen musste oder verlassen hat. Wahrscheinlich gerade zu einem günstigen Zeitpunkt, denn er hatte sich ja da auf sehr viele Landspekulationen eingelassen und sah sich jetzt plötzlich irgendwie Klagen und Schadensersatzansprüchen ausgesetzt, weil, naja, er mit Land gehandelt hat, das ihm eigentlich gar nicht gehört hat. Am 1. Januar 1830 verließ also Jim Bowie zusammen mit einem Freund namens Isaac Donahoe den Ort Thibodaux und zog nach Texas. Genau genommen nach Nacogdoches, was so mehr oder weniger der inoffizielle Hauptsitz der Anglo-Amerikaner, die sich in Texas angesiedelt hatten, war zu diesem Zeitpunkt. Und stellten sich dort dem Impresario, sozusagen den angloamerikanischen Botschafter für die Mexikaner, nämlich Stephen Austin, persönlich vor, wohl auf ein Empfehlungsschreiben hin von einem gewissen Thomas McKinney, der wohl einer der Old 300 war. Wir haben es in der Geschichte von Texas schon erzählt. Jörg, die Old 300, wer waren sie?
Das waren die ersten Siedler von Texas.
Mhm. Also Jim Bowie stellte sich Stephen Austin vor, wurde quasi dann in diese amerikanisch-texanische Kolonie, wenn man so will, aufgenommen und legte bereits am 20. Februar einen Treueeid auf Mexiko ab und wurde mexikanischer Staatsbürger. Bowie, ich möchte es an dieser Stelle kurz sagen, er war 34 Jahre alt, war also eigentlich noch ziemlich in der Blüte seines Lebens. Mhm. Und kam in Texas angekommen, machte Bowie damit weiter, womit er in Louisiana aufgehört hatte.
Zwielichtiger Immobilienhandel?
Richtig. Weil in Texas angekommen, entweder er fuhr vorher schon daraus oder er hat, kaum dass er in Texas angekommen war, erfahren. Wir hatten es ja auch in der Folge der Geschichte von Texas und auch in der letzten Folge zum Alamo. Texas war nicht dicht besiedelt. Es war ein Riesenland mit großer Ausdehnung, aber nur ein paar tausend Leute haben da im Endeffekt gewohnt. Und um quasi Siedlung in Texas zu fördern. Also die Mexikaner haben es zunehmend wenig toll gefunden, dass immer mehr Angloamerikaner sich in Texas niedergelassen haben und Texas, der mexikanische Bundesstaat, 1830 zu dem Zeitpunkt war Mexiko noch eine föderalistische Republik, so die Vereinigten Staaten von Mexiko sozusagen.
Ich möchte das nochmal betonen, die Mexikaner hatten ein massives Problem mit einwandernden Amerikanern.
Ja, und um quasi dafür zu sorgen, dass die einwandernden Amerikaner nicht Überhand gewinnen, wurde 1828 ein Gesetz erlassen, das Bürgern in Texas für Ländereien von 11 Ligen, also eine Liga ist ein archaisches Längenmaß, das allerdings in Mexiko teilweise heute noch verwendet wird, wird definiert als die Distanz, die ein Mensch auf freier Strecke, nicht auf Straße, sondern auf freier Strecke, innerhalb von einer Stunde gut zu Fuß zurücklegen kann. Also ungefähr 4,5 Kilometer nach mexikanischer Definition. Und eine Fläche von 11 Ligen heißt es da, ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, aber eine amerikanische Quelle überträgt das quasi auf Acre im Endeffekt. Mhm. Also eine Fläche von 11 Ligen, was eine Liga nach amerikanischer Definition 4400 Acres sind. Also wir reden hier von fast 17 Quadratkilometern für eine Summe von umgerechnet 100 bis 250 Dollar je nach Lage zukommen ließ. Das ist also ein ordentliches Stück Land. Die Idee war, dass quasi Mexikaner dadurch ganz, ganz große Flächen Land für Mexiko und für mexikanischen Grund und Boden festmachen und für sich beanspruchen. Bowie hat da allerdings eine Lücke darin erkannt. Er hat einfach Mexikaner überredet, auch wenn sie kein Interesse daran hatten, sich für diese 11-Liga-Stipendien zu bewerben, also diese Land-Grants, und kaufte sie ihnen ab. Und hatte am Ende irgendwie 15 oder 16 dieser Landzuschüsse bei sich, also mit einer Fläche von, wenn diese amerikanische Quelle stimmt, 250 bis 255 Quadratkilometer, die er dann häppchenweise als Privatperson an Texaner oder an angloamerikanische Siedler in Texas weiterverkaufte.
Okay.
Das machte ihn in der allgemeinen Kolonistenbevölkerung recht beliebt, allerdings bei den Obrigkeiten und auch bei Impresario Stephen Austin alles andere als beliebt. Die waren dann sehr verärgert, weil denen klar war, dass bei solchen Aktionen über kurz oder lang Mexiko aktiv werden muss und diese Lücke wieder dicht macht.
Klar.
Bevor es aber so weit kam, war Jim Bowie sehr fleißig. Er ließ sich sogar katholisch taufen, um quasi seiner Staatstreue zu Mexiko nochmal Nachdruck zu verleihen. Er wurde am 5.10.1830 sogar offiziell mexikanischer Staatsbürger, also nicht einfach nur Anglo in Texas in Mexiko, sondern halt wirklich mexikanischer Staatsbürger. Und weil er als reicher Mann galt, er hat ja viel Grundbesitz in Mexiko und angeblich ja auch viel Landbesitz in Louisiana, knüpfte er Kontakte zu einer sehr reichen mexikanischen Familie, der Veramendi-Familie in Bejar oder Bexar. An dieser Stelle kurzer Einschub, es werden mehrere mexikanische Namen kommen oder spanische Namen kommen. Ich habe vor Jahren mal Spanisch gelernt, aber das war in Argentinien. Mein Spanisch ist also sehr nach argentinischem Dialekt geprägt. Die Mexikaner haben wieder einen eigenen Dialekt, wo die Aussprache nicht ganz wie im insularen Spanisch ist. Also ein Beispiel: ein Wort wie Pollo mit Doppel-L, im Spanischen spricht man Doppel-L-J, im Argentinischen spricht man Sch und im Mexikanischen wieder anders. Und ähnlich ist es mit Bejar oder Bexar. Im Spanischen schreibt man es mit J und da wird es Bejar ausgesprochen, aber der Ch-Laut ist im Mexikanischen ein X. Und dann kommen auch noch die Angloamerikaner, dann kommen noch die Amerikaner nach Texas und drücken dann diesen ganzen spanischen Namen auch noch ihre englische Aussprache auf. Chaos. Also seht es mir bitte nach, wenn ich irgendwie was nicht in euren Ohren nicht hundertprozentig richtig ausspreche. Jedenfalls, also er knüpfte Kontakte zur Veramendi-Familie und heiratete im Jahr 1831 bereits die 18-jährige Tochter der Familie und heiratete also in eine wirklich reiche und einflussreiche mexikanische Familie ein. Es gibt Familientraditionen der Veramendi-Familie, die überliefert sind. Nach diesen Familientraditionen verbrachte er so gut wie keine Zeit zu Hause. Denn kaum, dass er geheiratet hat, ginge Gerüchten nach einer verlorenen Mine der Indianer oder davor einer verlorenen spanischen Silbermine in Texas, der sogenannten Mine Los Almagres. Und er nutzte quasi also jetzt die finanziellen Mittel, die seine angeheiratete Familie besaß, aus, um angeblich 40 bis 45 Meilen nordwestlich von San Antonio in der Nähe der Ruine einer Altmission namens Santa Cruz de San Saba diese verschollene Silbermine zu finden. Er holte sich sogar von den mexikanischen Behörden offiziell Erlaubnis dafür ein und brach dann am 2. November 1831 mit seinem Bruder Reason auf und 9 anderen Gefährten, um diese Indianermine zu finden. Und rannte prompt in eine Kriegsbande Apachen. Mhm. Kontakt zur Expedition riss ab. Sie tauchten über 2 Monate lang nicht mehr auf. Sie wurden bereits in Bejar für tot erklärt, als Jim Bui und alle seine Begleiter wie durch ein Wunder nur mit leichten Verletzungen doch wieder zurückkamen. Die Mine wurde nicht gefunden, aber Jim Bui, der legendäre, furchtlose Messerkämpfer, war um eine weitere Legende weiter. Nicht nur als unerschrockener Einzelkämpfer, sondern jetzt eben auch als tapferer und wagemutiger Anführer von Männern, der es schafft, selbst durch gefährlichste und widrigste Umstände seine Leute sicher nach Hause zu kriegen. Sollte für später dann auch noch von Bedeutung sein. 1832 wurde Bui dann auch formell zum Colonel von Stephen Austins Citizens Rangers berufen, den Vorläufern der Texas Ranger, die erst 1835 formell gebildet wurden. Aha. Er wurde nie offizieller Teil der Rangers offenbar, aber er war zumindest an diesen Grundzügen aktiv beteiligt und war so eine Art Hauptmann, Oberst innerhalb dieser Citizen Rangers. Im Juli 1832 kommt es dann zu einer von vielen Auseinandersetzungen zwischen Anglosiedlern in Nacogdoches und den dortigen mexikanischen Militärbehörden, vor allem dem Kommandanten José de las Piedras, der von der mexikanischen Regierung den Befehl erhalten hat, dass die Anglos entwaffnet werden sollen. Es hat sich zu dem Zeitpunkt schon immer stärker aufgeschaukelt, die Spannungen zwischen den Anglos in Texas und den mexikanischen Behörden, die immer weniger erpicht drauf waren, dass sich diese Anglos da breit machen. Und der Kommandant will die Siedler entwaffnen. Daraufhin ergreifen Jim Bui und 300 weitere Tejanos Anglos die Initiative, greifen selber zu bewaffnen und belagern im Gegenzug die Kaserne.
Okay.
Und nach einem Überraschungsangriff, den Jim Bui mit 18 Begleitern durchführt, auf den Kommandanten direkt, ergreift der Kommandant die Flucht, weil sie ihn völlig kalt erwischt haben. Die Siedler bleiben bewaffnet. Nacogdoches wird dann auch formell Hauptsitz von Texas. Aber die Spannungen zwischen Anglos und der mexikanischen Regierung verschärfen sich umso mehr. Im September 1833 dann ein schwerer Rückschlag für Bui. Sein Schwiegervater, seine Schwiegermutter, seine Frau und den gemeinsamen Sohn, den sie hatten im Kleinkindalter, starben an einer Cholera-Epidemie, die in dieser Zeit San Antonio, also das ganze County-Gebiet San Antonio, heimgesucht hat und ganz besonders Bejar. Bui hielt sich zu diesem Zeitpunkt in Natchez in Mississippi auf, wo er an Gelbfieber erkrankt war. Jetzt muss er dazu sagen, Gelbfieber ist eine von Stechmücken übertragene Krankheit, die gerade in sumpfigen Gebieten mittel- und südlichen Nordamerikas um sich greift. Man muss aber auch dazu sagen, die Symptome von Gelbfieber, übrigens nicht mit Gelbsucht zu verwechseln, wir reden hier nicht von Hepatitis, aber die Symptome von Gelbfieber, also fiebriger Ausbruch, rot anlaufende Augen, eine Verfärbung der Haut ins Gelbliche, die Symptome können auch von einer Alkoholvergiftung stammen. Und wenn man so Buis Neigungen kennt und seine Trinkfestigkeit, könnte es auch eher daran gelegen haben. Nichtsdestoweniger, er war also in Natchez und musste seine Krankheit aussitzen und hat deswegen erst Monate später erfahren, dass seine Familie verstorben ist. Da jetzt die reiche Familie weggefallen war und ein Großteil seines Reichtums, naja, rein fiktiv und spekulativ war, verstärkte Bui seine Spekulationsgeschäfte in Texas. Es gab neue Landvergabegesetze im Jahr 1834, die neue Lücken offen gelassen haben, und er ließ sich daraufhin von einem Anwalt beraten, um eben Lücken in dieser mexikanischen Gesetzgebung zu finden und quasi noch mehr Ländereien irgendwie an sich zu bringen und zu verschachern. Mhm. Dieser Anwalt ist ein gewisser William B. Travis, von dem wir auch in Kürze noch reden werden. Okay. Und Travis und Bui sind, also in dieser Zeit ist die angloamerikanischen Siedler in Texas sind mehr oder weniger in zwei Lager gespalten. Es gibt die Friedenspartei, die immer noch darauf setzt, dass quasi Texas ein eigener Staat ist, selbst regiert und die texanische Kolonie an Amerikanern eine Selbstverwaltung erhält, aber doch innerhalb von Mexiko. Das ist die Friedenspartei, zu der auch Stephen Austin zunächst gehört. Aber die Bewegungen der sogenannten Kriegspartei, die eine gewaltsame Abspaltung von Mexiko fordern und die Bildung einer Republik Texas unter angloamerikanischer Führung, wird immer stärker. Bui und Travis sind beide Angehörige dieser War Party. Und im Mai 1835 passiert viel in Mexiko. Ich werde da später noch was dazu sagen. Aber das führt unter anderem dazu, dass wieder neue Gesetze erlassen werden, die schlagartig sämtliche Landvergabe im gesamten Bundesstaat Coahuila, Texas, die durch Anglo-Amerikaner in den letzten 2 Jahren getätigt wurden, für illegal erklärt. Jedes Land, das Amerikaner in den letzten 2 Jahren in diesem Bundesstaat gekauft haben, wird beschlagnahmt und enteignet. Und jeder Amerikaner, der mit Land gehandelt hat, auf den wird ein Haftbefehl ausgeschrieben. Mhm. Da natürlich auch Bowie.
Ja, klar.
Jetzt sind natürlich die texanischen Kolonisten wenig interessiert daran, ihresgleichen an die mexikanischen Behörden auszuliefern. Und Jim Bowie selbst nutzt die Gelegenheit und rührt immer stärker die Trommel für Krieg, für Revolution. Das macht er unter anderem, indem er eine kleine Gruppe an texanischen Milizen, heißt es so schön, im Endeffekt waren es Marodeure, führte sie nach Bejar und beschlagnahmte dort im mexikanischen Waffenarsenal einen Haufen Musketen. Wir hatten es in der Texas-Folge schon. Es war auch die Zeit, in der Stephen Austin in mexikanischer Gefangenschaft war, in Mexico City. Stephen Austin kam am 1. September frei und am 3. Oktober geschah etwas, das die Unabhängigkeitsbestrebungen für Texas, für Anglo-Texas beflügelt hat. Am 3. Oktober wurde nämlich in Mexiko eine neue Verfassung erlassen, 1835, wodurch Mexiko von einem Föderal in einen Zentralstaat umgewandelt wurde. Und sämtliche Gouverneure, darunter auch der Gouverneur von Texas, wurden abberufen und sämtliche Regierungsgewalt wurde nach Mexico City vereint. Mhm. Und jede Art von Selbstverwaltung, von Unabhängigkeit der einzelnen Gebiete, was sich natürlich direkt neben die gegen Texas gerichtet hat, wurde dadurch für illegal und nichtig erklärt. Das fällt dann auch mehr oder weniger mit der texanischen Unabhängigkeitserklärung zusammen, dass Texas jetzt endgültig nach der eigenen Republik strebt und Jim Bowie war natürlich jemand, der das unbedingt wollte. Mhm. Bowie schloss sich dann auch direkt einem Trupp von Stephen Austin höchstpersönlich an. Hier gehen jetzt die Quellen auseinander. Die einen Quellen sagen, er wurde am 16. Oktober offiziell in den Militärstab von Stephen Austin aufgenommen. Andere Quellen sagen, es war nicht offiziell, sondern er war halt der Anführer von einem kleinen versprengten Trupp Irregulärer und hat nie einen offiziellen Colonel-Titel getragen, auch wenn ihn seine Leute als Colonel bezeichnet haben. Die Unklarheit besteht auch daraus, weil in dieser Zeit findet auch die 2-monatige Belagerung von Bejar statt, also dem heutigen San Antonio. Und während dieser 2 Monate diskutiert der Generalstab und also es gibt in dieser Zeit, es gibt die reguläre texanische Armee, also die texanischen Führer, die politischen Führer haben versucht, eine reguläre Armee aus dem Boden zu stampfen. Das hat aber nur so semi-gut funktioniert, weil es hat nicht an Leuten gemangelt, die für Texas kämpfen wollten. Die Leute haben nur sich nicht sagen lassen wollen, wo sie kämpfen sollten. Sie wollten eigentlich marodieren und plündern, sehr häufig. Bowie zählte eher zu Letzterem. Und dementsprechend gab es eben die, die mit den Füßen gescharrt hatten und endlich loslegen wollten. Und die kühleren Köpfe und Strategen, die dann auch versucht haben, eine ordentliche Armee mit Regimentern und dergleichen einzuführen, die planen wollten und also auf den richtigen Zeitpunkt warten wollten und dergleichen. Es wurde am 2. November 1835 gab es eine Abstimmung unter den Offizieren, ob das Fort von San Antonio, also Fort Alamo, gestürmt werden soll oder ob man lieber noch weiter belagern soll. Und von 47 Offizieren, die abgestimmt haben, stimmten 44 gegen und 3 für eine Erstürmung. Und das Interessante ist, dass eben Jim Bowie nicht abgestimmt hat, was darauf hinweisen würde, dass er entweder mit dem ganzen Prozedere nicht einverstanden war und sich deswegen sehr schnell selbstständig gemacht hat, oder er nie eben Teil des offiziellen Generalstabs war, sondern immer nur seine Freistellertruppe hatte. Mhm. Insbesondere der Freistellertrupp. Am 26. November 1835 ist Jim Bowie mit etwa 40 oder 50 seiner berittenen freiwilligen Marodeure an einer der ersten texanischen Siege in diesem Unabhängigkeitskrieg beteiligt, nämlich am sogenannten Grass Fight. Bowie und seine Begleiter haben nämlich erfahren, dass ein etwa 150 Mann starker mexikanischer Versorgungstrupp unterwegs ist. Und angeblich sollte dieser Versorgungstrupp entweder den Sold für die kasernierten Soldaten Mexikos oder tatsächlich auch Goldbouillon geladen haben.
Okay.
Wie gesagt, sehr viele der texanischen Freiwilligen waren nicht Teil der regulären Armee, sondern eher Marodeure, die lieber plündern wollten und die konnten kaum warten, als sie das gehört haben und wollten unbedingt losschlagen. Der texanische Generalstab hat, als er das erfahren hat, Jim Bowie dann trotzdem noch etwa 100 Mann Infanterie mitgegeben. Frei nach dem Motto, wenn da jetzt 40 Leute losrennen und sich komplett aufreiben, dann haben wir alle verloren. Schicken wir ihnen lieber noch ein paar Leute mit und dann besteht eine Chance, dass wenigstens einige von ihnen lebend zurückkommen.
Okay, harte Kalkulation.
Ja, nichtsdestoweniger, der Kampf ist erfolgreich, wohl auch, weil es eben den Texanern gelingt, diesen Militärtransport komplett zu überraschen. Es ist eigentlich nur ein ganz kurzes Gefecht. Es gibt 4 Verwundete und einen Deserteur, den der Mut verlassen hat auf texanischer Seite. Bei den Mexikanern gab es dagegen 3 Tote und 14 Verwundete. Mhm. Und die Beute waren 40 Pferde und Maultiere und die Satteltaschen voller Gras. Es war ein Tierfuttertransport.
Oh je.
deswegen ist das auch als The Grass Fight in die texanischen Annalen eingegangen.
Okay, heroisch.
Ja, aber nichtsdestoweniger, es war ein erster moralischer Sieg für die Texaner, der diese Marodeure und diese regulären Einheiten das erste Mal so richtig verbunden hat. Also die haben das erste Mal so richtig ein Verbundenheitsgefühl gehabt, um gemeinsam zu kämpfen. Es hat ihnen auch geholfen, weil dadurch, das war eine Futterversorgung, die ihnen natürlich jetzt den Belagerten vorher gefehlt hat. Und es war der erste größere Sieg, den die Texaner gegen die Mexikaner davontragen konnten, so oder so. Und es hat noch eine weitere Sache da gehabt, Bowies Ruf als furchtloser, unerschrockener Anführer, der seine Leute heil aus den Sachen rauskriegt. Der hat sich dadurch bekräftigt und er hat auch etwas anderes bekräftigt, was später als die texanische Lösung bekannt werden sollte. Eben nicht rumhocken und lange planen und aus einem Generalstabszelt von hinten raus die Befehle geben, sondern lieber mit einigen wenigen fest entschlossenen Kerlen an vorderster Front lospreschen und vorreiten und mit Tatendrang und Entschlossenheit den Kampf gewinnen.
Das ist so ein bisschen ein Klischee.
Es ist ein bisschen ein Klischee, aber Jim Bowie stand für dieses Klischee. Und
irgendwo muss er herkommen.
Genau. Schließlich im Februar 1836 erhalten Jim Bowie und seine Freiwilligen das Befehl, nach Fort Alamo zu gehen und die dortigen Kanonen abzutransportieren und die Befestigungsanlagen zu zerstören, damit die dem Feind nicht in die Hände fallen. Denn die Hauptstadt von der texanischen Republik, der kommissarischen Regierung zu dem Zeitpunkt, war ja Nacogdoches. Und Stephen Austin hielt es für wichtiger, Nacogdoches zu befestigen und zu verteidigen. Und nachdem Nachricht ankam in Texas, dass Mexiko jetzt eine Armee von mehreren tausend Mann losschickt und wahrscheinlich bald im Raum San Antonio eintreffen wird, beschloss Stephen Austin, dass dieser Ort nicht zu halten ist und auch strategisch nicht wichtig ist und deswegen sollte kein Kriegsgerät den Mexikanern in die Hände fallen, die Anlage soll geschliffen werden, Kanonen abtransportiert und der Posten, das Fort Alamo, sollte aufgegeben werden. Allerdings, als Jim Bowie dort eintraf, traf er auch auf den kommandierenden Offizier, einem gewissen Commander Neil, freundete sich mit dem an, stellte fest, dass Neil und seine vielleicht 30 bis 40 Leute, die da bereits in dem Fort waren, angefangen hatten, das Fort bereits weiter zu befestigen und zu verstärken und kam mit ihm zu dem Beschluss, nein, Alamo und Bejar, was ja eine persönliche Bindung für Bowie ja auch hatte, weil da war ja eigentlich seine Familie, zwar jetzt tot, aber naja. Bejar ist viel zu wichtig und viel zu strategisch wertvoll, als dass das aufgegeben werden könnte. Man könnte jetzt sagen, Jim Sturkopf, er hat als Grund in seinen Briefen aber auch angegeben, wir haben nicht genügend Ochsen und schweres Gerät, um diese Kanonen abtransportieren zu können. Und deswegen beschließt er mit Kommandant Neil, auch wenn Bowies Freiwillige und die Offiziere, die ihm vor waren, vielleicht gerade mal 120 bis 130 Mann ausmachten, zusammengenommen. Und angeblich eine Armee mit 2.000 bis 4.000 Mexikanern auf dem Weg nach San Antonio war. Beschlossen sie trotzdem, den Ort zu halten und lieber auf Verstärkung zu pochen. Aha. Jim Bowie schrieb auch an den Generalverwalter, einen Mann namens Smith, dass es eine reine Männerverschwendung wäre, unsere tapfere kleine Truppe gegen Tausende antreten zu lassen. Nur 120 Offiziere und Mannschaften und fordert deswegen Verstärkung an. Die Verstärkung sollte auch kommen, allerdings nicht ganz so in der Form, wie sich das Neil oder Bowie erhofft haben.
Okay.
Und damit komme ich geradewegs zum nächsten der wichtigen Akteure von Alamo und der Name ist bereits kurz gefallen. Es geht um Colonel William Barrett Travis.
Mhm.
Und streng genommen, während Jim Bowie der Anführer eines zivilen Stoßtrupps war, oder Marodeuren, wenn man so will, war Colonel Travis, der Titel deutet es schon an, der offizielle texanische Kommandant während der Schlacht von Alamo. William Travis war das älteste von 11 Kindern von Mark und Jemima Travis, geborene Stallworth. Geboren wurde er in einer kleinen Gemeinde in Saluda County, South Carolina. Es ist nicht so ganz klar, Aufzeichnungen des frühen 19. Jahrhunderts, es ist nicht so ganz klar, wann genau er geboren wurde. Er ist vermutlich das älteste oder zumindest das älteste Überlebende von 11 Kindern. Und er ist im August 1809 wohl geboren. Es ist nicht so ganz klar, an welchem Tag, 1. oder 9. August. Jedenfalls, die Familie Travis war eine große Familie und wie wir es in einer nicht allzu langen Folge her ist, schon hatten in dieser Zeit. Wer die Hatfields und McCoys gehört hat, der kann sich's wahrscheinlich denken. Diese großen Familien, die hatten meistens einen Patriarchen, der meistens so der in der Großvatergeneration war und der quasi angesagt hat, wo die Geschicke der Familie hingehen. Mhm. Im Falle der Familie Travis war es der Großvater von William Travis, Alexander Travis, der 1817 beschloss, dass in South Carolina nicht die Zukunft seiner Familie liegt und sie stattdessen nach Alabama gehen wollen und da ihr Glück zu versuchen. Alabama, damals eigentlich schon so ein bisschen eines der ruraleren, urigeren Gebiete der Vereinigten Staaten, aber gerade so in einer gewissen Aufblühung. Und der Travis-Clan war quasi maßgeblich beteiligt bei der Gründung von zwei größeren Ortsgemeinden dort, nämlich Sparta und Evergreen. Mhm. Das Ganze war im Conecuh County. Der nächste größere Ort in Conecuh County war eine Siedlung namens Claiborne. Und da war ein Anwalt beschäftigt namens James Dellett. Und als William Travis 16 oder 17 Jahre alt war, nahm dieser James Dellett William Travis als einen Lehrling auf. Und unter seiner Anleitung wurde Travis zum Rechtsanwalt ausgebildet und machte da eigentlich ziemlich schnell gute Karriere und gute Laufbahn. Er war dann schnell Partner von James Dellett und betrieb für kurze Zeit ein gemeinsames Büro, also eine Zweigstelle, wenn man so will, von dieser Partnerschaft in Gosport in Alabama, in einem anderen Ort. Parallel dazu unterrichtete er auch. Ich meine, man hatte das in der Zeit auch sehr häufig. Die Lehrer waren meistens so führende Köpfe oder einzelne Personen, die als gebildet galten in Ortsgemeinden, die halt dann die Schüler unterrichtet haben. Und William Travis betätigte sich ab dem Alter von 17, 18 Jahren bereits als Lehrer und heiratete zwei Jahre später am 26. Oktober 1820 im Alter von etwas über 19 Jahren eine Rosanna Cato, eine seiner Schülerinnen, die er zwei Jahre lang unterrichtet hatte. Auch das vielleicht in der Zeit nicht unbedingt ungewöhnlich. Heute würde man so irgendwie sagen, naja. Mit der er zusammen einen Sohn, naja, was heißt zusammen, die ihm einen Sohn und eine Tochter gebären sollte. Sagen wir es mal so rum. Da die Familie Travis ein wichtiges Standing in dieser Gegend in Alabama hatte, war Travis auch sehr bemüht, sich auch einen festen Platz in der Gesellschaft zu verdienen. Er war bereits ein angesehener Anwalt und Lehrer. Und im Jahr 1829, mit gerade mal 20 Jahren, wurde er Adjutant des 26. Regiments 8. Brigade 4. Division der Freiwilligen Miliz von Alabama. Das sollte später wichtig sein, denn es bedeutet, dass er zumindest für eine gewisse Zeit eine gewisse militärische Grundausbildung und Erfahrung hatte. Bereits ein Jahr später allerdings verließ er seine Frau, seinen Sohn und seine zu diesem Zeitpunkt noch ungeborene Tochter. Mhm. Es sollte da viele Jahre darüber sehr viel diskutiert werden und ich glaube auch heute noch sind sich die Historiker ein bisschen uneins, was die Beweggründe sind. Die Quellenlage ist sehr undeutlich, aber wenn man den Worten von William Travis oder Aufzeichnungen aus Texas, die Travis anderen Leuten dort anvertraut haben soll, Glauben schenkt, hat Travis seiner Frau der Untreue bezichtigt und war der festen Überzeugung, dass das zweite Kind unmöglich seines sein kann. Manche Quellen gehen sogar so weit und sagen, er hat deswegen im Streit einen anderen Mann getötet und musste deswegen sehr kurzfristig und eilig Alabama verlassen.
Es ist ja ein bekanntes Motiv.
Ja, ich meine, es ist leider in der Zeit auch sehr häufig vorgekommen, dass Männer, die sich irgendwie, denen das Familienleben zu viel wurde, Hals über Kopf einfach Sack und Pack eingepackt haben und Frau und Kind im Stich gelassen haben. Die Ehe sollte 1835 dann auch, weil er seine Frau im Stich gelassen hat, offiziell geschieden werden. Mhm. Travis sollte diese Nachricht, dass seine Frau sich von ihm hat scheiden lassen, vermutlich nie bekommen. Aber das hatte andere Gründe. Jedenfalls 1830 verließ er Frau und Kind. Vermutlich, angeblich, weil er einen Mann getötet hat. Und naja, was macht ein Mann, der Amerikaner ist, nur Englisch kann, in englischer Umgebung aufgewachsen ist und jetzt mutmaßlich wegen einem Kapitalverbrechen in den amerikanischen Staaten gesucht wird? Er geht in eine Gegend, wo viele Amerikaner sind, aber kein amerikanisches Recht gilt.
Ja, also im Zweifelsfall immer nach Westen.
Genau. In diesem Fall ging er nach Texas und traf dort Anfang 1831 ein. Tatsächlich ist es so, wir haben es vorher schon erwähnt, es gab diverse Gesetzesänderungen in Texas. Jim Bowie konnte 1828 noch mit einem Empfehlungsschreiben einreisen und den mexikanischen Treueeid ablegen, aber am 6. April 1830 hat in Mexiko die Einreisegesetze geändert und dementsprechend war die Immigration von William Travis nach Texas nach dem Gesetz illegal. Wir haben es mal wieder. Die Mexikaner hatten echt ein Problem mit illegal eingewanderten Amerikanern.
Warum haben sie denn keine Mauer gebaut?
Es haben zu dem Zeitpunkt einfach wahrscheinlich zu wenig Mexikaner in Texas gelebt, um das zu machen, bewerkstelligen zu können. Jedenfalls am 21. Mai 1831 kaufte William Travis direkt von Stephen Austin, wir haben ihn hier mal wieder, ein Stück Land ab und ließ sich an der Galveston Bay nieder, wo es eine kleine amerikanische Gemeinde gab und begann dort als Anwalt zu praktizieren und Spanisch zu lernen. Und wir hatten es schon so kurz, so in den im Jahr 1832 sollte er nach einer weiteren Gesetzesänderung unter anderem Jim Bowie und andere Landspekulanten beraten, um im mexikanischen Gesetzestexten Gesetzeslücken zu finden, die eben es möglich macht, Land zu erwerben, sich anzusiedeln und vielleicht auch Land gewinnbringend an andere weiterzuverkaufen. Mhm. Er kämpfte auch gegen das Einwanderungsgesetz von 1830, das unter anderem Staatsbeamten eben verbot, dass Land an amerikanische Siedler verkauft werden darf, die nach Verabschiedung dieses Gesetzes ankamen. Ein Gesetz, gegen das er auch verstoßen hat, weil er hat ja von Stephen Austin das Land, das er bewohnte, abgekauft. Also er war da also auch sehr rege. Und er galt auch als ein ziemlicher ungestümer Hitzkopf, was wahrscheinlich auch die Entscheidung, warum er Frau und Kind verlassen hat, erklären dürfte. Stephen Austin, wir hatten es in der Geschichte von Texas schon, wurde 1833, als er eine Petition der texanischen Siedler an die Regierung weiterleiten wollte, inhaftiert. Und damit spaltete sich die amerikanische Gemeinde von Texas zunehmend in eine Friedens- und in eine Kriegspartei. Die einen, die eben immer noch auf den Verhandlungsweg hofften und die anderen, die eben die Revolution forderten. In den Jahren zwischen 1833 und 1835 sollte Mexiko auch immer mehr, wir hatten es auch kurz schon angedeutet, von einem Föderalstaat nach amerikanischem, naja, Vorbild, wenn man so will, immer mehr zu einer Zentralregierung und, wenn man so will, in eine Diktatur umgebaut werden. Mhm. Was auch zur Folge hatte, wie es Diktaturen oft so haben, dass neue Militärgarnisonen errichtet wurden, die eben dazu dienen sollten, die nicht folgsame Bevölkerung zu kontrollieren. In dem Fall speziell die amerikanische Bevölkerung in Texas. Es wurde da unter anderem in der Gegend Anahuac eine solche Militärgarnison eingerichtet. Und Travis führte 25 Männer über Harrisburg und die Galveston Bay an, um einen Angriff auf diese Militärgarnison durchzuführen und den dortigen Militärkommandanten, den Kapitän Antonio Tenorio, zu vertreiben. Denn der hat etwas gemacht, das die Texaner in der Gegend absolut überhaupt nicht gut fanden. Er hat eine Zollstation eingeführt und Zölle verlangt.
Ja, okay, gut. Ja. Geh niemanden ans Geld, dann gibt's Ärger.
Jedenfalls, Travis führte 25 Männer über die Galveston Bay, also quasi auf dem amphibischen Weg, einen Angriff auf die Militärgarnison und auf das Zollamt durch und jagte den offiziellen mexikanischen Kommandanten Tenorio in die Flucht. Das fand die Friedenspartei, die zu dem Zeitpunkt eigentlich noch in der Mehrheit war, alles andere als gut. Und Travis galt bei vielen texanischen führenden Köpfen als ein Unruhestifter und ein Hitzkopf, der für mehr Schwierigkeiten sorgt, als Lösungen bringt. In dem Fall war es so, dass die Vertreibung von Tenorio dazu führte, dass der mexikanische Oberbefehlshaber für das nördliche Mexiko und speziell für das Gebiet Texas, ein Martin Perfecto de Cos, sein Kommando direkt nach Bexar in San Antonio verlegte und dort die Zügel immer strenger anzog für die dort lebenden Amerikaner. Mhm. Was wiederum der Kriegsparteibewegung Wasser auf die Mühlen bedeutete, weil sie merkten, okay, jetzt kommen die Mexikaner und unterdrücken uns mit mehr militärischer Gewalt und greifen zunehmend zu den Waffen, also müssen wir selber zu den Waffen greifen, um uns dagegen zu wehren. Was, wir hatten es auch bei Jim Bowie, ein weiteres Steinchen im Mosaik war, das zu der späteren texanischen Belagerung von Bexar, dem späteren San Antonio, führen sollte. Mhm. Als dann die Revolution im Oktober 1835 losbrach, brauchte die kommissarische texanische Regierung, die Islands zusammengestellt wurde und die auch untereinander sehr stark zerstritten war, dringend Leute, die auch militärische Erfahrung hatten, um diese Revolutionsbemühungen und die Kämpfe in irgendeiner Form zu koordinieren und zu leiten. Wir hatten es bereits erwähnt, William Travis war in seiner Zeit in Alabama zumindest für ein Jahr ein Adjutant in einem Regiment der Miliz von Alabama und besaß daher mehr Militärerfahrung als der durchschnittliche texanische Revolutionskämpfer, die ja, wie gesagt, größtenteils ein unorganisierter Haufen an Marodeuren und, sind wir mal ehrlich, Plünderern waren, und wurde deswegen ein Colonel in der texanischen Revolutionsarmee. Mhm. Da half ihm auch seine Erfahrung als Anwalt, denn er hatte sehr viel Erfahrung in der Organisation und Planung von Logistik zumindest, also diesen ganzen Papierkram, mit dem sich die meisten texanischen Kämpfer eigentlich nicht auseinandersetzen wollten. Er lehnte einen Auftrag als Artilleriemajor ab und wurde kurze Zeit später dementsprechend der Kavallerie zugeordnet und wurde auch Rekrutierungsoffizier der Armee. Da aber Texas, wie bereits erwähnt, nicht wirklich eine geordnete Armee hatte und überwiegend aus freiwilligen Kommandos bestand, fiel ihm diese Aufgabe sehr schwer, auch weil ihm irgendwo noch immer der Ruf anhaftete, eher so ein ungestümer Hitzkopf zu sein, als jemand, der wirklich Führungsqualitäten besitzt. Als dann von Commander Neal und Jim Bowie die Aufforderung kam, die beiden weigerten sich ja, die Stellung in Alamo aufzugeben, wurde Colonel Travis der Auftrag zuteil, die Besatzung in Alamo, wenn sie schon nicht aufgeben wollen, doch wenigstens zu verstärken. Mhm. Travis beantragte beim kommissarischen Gouverneur der Amerikaner in Texas, Henry Smith, einem politischen Gegner von Stephen Austin, dass er 500 Männer zur Verteidigung von Bexar bekommen müsste, weil nach Informationen, die die Texaner erhalten haben, marschierten die Mexikaner zu diesem Zeitpunkt bereits mit zwischen 2.000 und 4.000 Mann auf San Antonio zu. Gouverneur Henry Smith, der sich mit der ganzen Angelegenheit nicht befassen wollte, verweigerte ihm diesen Antrag und befahl Travis stattdessen, 100 Männer zu nehmen, die er auch noch selbst rekrutieren musste, und spätestens im Januar 1836 mit diesen Männern, die er selbst rekrutiert hat, Bexar zu verstärken.
Das ist jetzt ein bisschen viel weniger.
Travis konnte von den 100 Männern, die er rekrutieren sollte, gerade mal 29 innerhalb der ihm gesetzten Frist auftreiben. Weil ihm das peinlich war, mit ihm eingeschlossen gerade mal 30 Männern nach Alamo zu marschieren, beantragte er seine Ablösung, die ihm aber verweigert wurde. So verstärkte also William Travis mit gerade mal 29 weiteren Männern die Besatzung von zu dem Zeitpunkt um die, wenn man jetzt die Leute von Jim Bowie einrechnet, so um die 120 bis 130 Leute, die bereits in Alamo waren. Commander Neal und Jim Bowie waren darüber wenig begeistert. Und Commander Neal beschloss, kurze Zeit später Alamo zu verlassen. Hier sind sich die Quellen auch uneinig. Warum? Die einen sagen, wegen eines Trauerfalls in der Familie. Die anderen sagen, weil er sich persönlich darum bemühen wollte, noch weitere Freiwillige zu finden, denn ja, die Lage war ein bisschen brenzlig inzwischen. Commander Neal verließ also vor Alamo und damit übertrug er das offizielle Kommando für die Soldaten an den höchstrangigen militärischen Offizier, der im Fort anwesend war, nämlich William Travis. Das Problem, Travis und Jim Bowie konnten sich nicht leiden. Und das übertrug sich auf die Männer. Denn in den Augen von Jim Bowie war William Travis ein Papiertiger, der größere Sprüche klopft, als er tatsächlich Leistungen vorweisen kann und eigentlich nie ernsthaft wirklich Kampferfahrung hatte.
Übrigens hier ein interessanter Fun Fact: Die Travis Street und die Bowie Street in San Antonio liegen auf genau unterschiedlichen Seiten von The Alamo.
Ja, das dürfte das Resultat von dem sein, was daraus folgte. Aber erstmal, für Travis wiederum war Bowie nichts anderes als ein Raufbold und ein Draufgänger, der eigentlich aus reiner Abenteuerlust kämpfte und der militärische Rangordnung und Kommandostrukturen ignorierte und eigentlich ein reiner Marodeur und abenteuerlustiger Draufgänger war. Das Ganze übertrug sich auf die Männer. Die offiziellen Teile der texanischen Armee haben sich der Ansicht von Travis angeschlossen. Die Freiwilligen und die Irregulären, die sich freiwillig in Fort Alamo aufhielten, waren dagegen eher geneigt, sich Jim Bowie anzuschließen. Das Ergebnis war im Endeffekt, dass die Garnison, die Besatzung, gespalten war. Die Mannschaften folgten Travis, die Nichtsoldaten folgten Bowie. Und deswegen kamen Bowie und Travis angesichts der angespannten Lage zu einem Waffenstillstand, wenn man so will.
Okay, ja. Klingt nach einem brüchigen Frieden.
Ja, und sie teilten sich das Kommando. Jim Bowie erhielt offiziell das Kommando über die nicht regulären Einheiten und Travis erhielt das Kommando über die regulären Einheiten, was ungefähr die wenigen Leute im Alamo 50-50 spaltete.
Okay.
Also auf der einen Seite irgendwie ein Papiertiger, der so keine Kampferfahrung hat und irgendwie nur reiner Kommandostruktur folgt. Auf der anderen Seite ein abenteuerlustiger Draufgänger ohne Disziplin, der Befehle verweigert oder nur als Empfehlungen wahrnahm und die legitime Kommandokette als eine Richtlinie sah und nicht als irgendwie bestehende Struktur. Und gleichzeitig wird die Moral im Alamo immer schlechter, denn Verstärkung kommt und kommt nicht. Bis ein weiterer Mann die Bildfläche betrifft, der auch als eine amerikanische und infolgedessen auch eine alamo-texanische Legende werden sollte.
Ja, es fehlt nur noch einer, der berühmte Davy Crockett.
Genau. Ähnlich wie Jim Bowie war Davy Crockett 1830 bereits eine lebende Frontier-Legende. Man bezeichnet ihn auch heute noch als King of the Wild Frontier. Auch eine sehr interessante Figur, hat eigentlich eine komplett eigene Folge verdient. Ich versuche mich nur auf die wesentlicheren Aspekte jetzt für Alamo zu konzentrieren. Aber trotzdem so ein bisschen was zu seinem Hintergrund. Geboren wurde er im östlichen Tennessee im Jahr 1736. Er hatte französische Hugenotten tatsächlich als Vorfahren, die Frankreich während der Sankt-Bartholomäus-Nacht verlassen mussten, eine Zeit lang im nordirischen Ulster lebten und dann in die Vereinigten Staaten übersiedelt sind. Er diente ab 1802 unter Andrew Jackson, später US-Präsident, in der Miliz von Tennessee und kämpfte im Krieg von 1812 unter Jackson gegen die Briten. Er sollte sich bis in die 1820er Jahren schon so einen gewissen lokalen Ruf als Pionier und als draufgängerischer Frontiersmann erarbeiten. Ich spare mir das für eine andere Folge, denn das ist auch wirklich der Stoff, aus dem Legenden sind. Er sollte aber in den 1820er Jahren vor allem eine politische Laufbahn anstreben. Er setzte sich für die Rechte der einfachen Leute ein. Sein Vater war Tavernenbesitzer und befürwortete zum Beispiel Gesetze zur Erleichterung der Steuerlast für Armen. Und er verbrachte seine Karriere damit, für die Rechte verarmter Siedler zu kämpfen, denn im frühen 19. Jahrhundert in den USA war es oft so, dass auch Grunderwerb an Einkommen oder an Vermögen geknüpft war, das man erstmal haben musste. Und wer kein Geld hatte, war nicht in der Lage, Land zu erwerben, war nicht in der Lage, Land anzubauen und von dem dort Angebauten zu leben. Und Leute, die quasi einfach Land bepflügt haben, das ihnen nicht gehörte, galten als Squatter, also als Landbesetzer, und wurden vertrieben. Das war in Tennessee, das relativ arm war, ein großes Problem. Und Davy Crockett setzte sich speziell für diese Rechte ein und wurde 1827 und dann auch zwei Jahre später, 1829, auf dieser Plattform in den amerikanischen Kongress gewählt. Er war ein Kongressabgeordneter für Tennessee. An dieser Stelle kommen wir mal wieder kurz zu einer kleinen Rubrik, zu einer Mini-Rubrik. Sibi korrigiert die Wikipedia. Denn speziell die deutsche Wikipedia enthält da mehrere so Sachen, die entweder gänzlich falsch sind oder zumindest grob irreführend. Die schreiben zum Beispiel, Davy Crockett, eigentlicher Name David de Croctagne oder Croctan, was implizieren würde, dass das sein Geburtsname war, was nach den ganzen Quellen, die ich gefunden habe, nicht stimmen kann. Ja, de Croctagne war der Familienname seiner französisch-hugenottischen Vornamen, aber nach allem, was ich finde, hat bereits sein in Nordirland geborener Urgroßvater William David Crockett, von dem er vermutlich auch den Namen hat, bereits eben den Familiennamen Crockett getragen. Und ich habe sogar Quellen gefunden, die sagen, dass dessen Vater, als er in Irland gelebt hat, bereits den Namen Crockett getragen hat. Also, okay. Ist vielleicht nur ein Detail am Rande, aber fand ich trotzdem recht bemerkenswert. Das Zweite ist, wenn man die deutsche Wikipedia liest, wird so angedeutet, dass Davy Crockett, also speziell der Name Davy Crockett, eine Disney-Erfindung wäre und Crockett zeitlebens nur als David Crockett bekannt war. Mhm. Also ich zitiere mal, hier steht, Disney bezeichnete Crockett als Davy und malte ihn als einen Abenteurer und Mann mit einer gehörigen Portion Bauernschleue. In Wirklichkeit war Crockett immer David Crockett, ein Mann, der gegen die Indianer und die Briten gekämpft hatte und als ernsthafter, würdevoller Mensch bekannt war, jedoch Wortwitz und Selbstironie besaß. Zitat Ende. Das ist so nicht korrekt, weil ich habe da Zeitungen gefunden, also Zeitungen aus dem 19. Jahrhundert, in den 1820er und 1830er Jahren, also noch zu Lebzeiten, wird Crockett eigentlich durchgängig als Davy bezeichnet. Ich habe da ein sehr schönes Beispiel und ich kann mir nicht verkneifen, das im Wortlaut vorzulesen. Das stammt aus der North Carolina Free Press, aus Halifax, North Carolina, vom 18. Januar 1828, also während seiner ersten Amtsperiode als Kongressabgeordneter. Und dieses Gedicht ist ganz unverwechselbar explizit Davy Crockett gewidmet. Mhm. Das Gedicht hat 9 Strophen. Ich lese jetzt mal nur 4 Strophen daraus vor, um mal so zu versinnbildlichen, welchen Ruf er damals schon genoss. We have the man on Forked Deer, whose name is on the docket, also auf der Wahlliste. He's horse and beaver, snapping turtle, namely Davy Crockett. He fights no duels, taint his trade, but let him strip and knock it. Then you can't find a single man can whip our Davy Crockett. A panther, wildcat, turkey, bear, if seen, he'll sit and mock it. Then up they'll run, so that's his fun. Their meat for Davy Crockett. And when he gets to Congress Hall, he burst out like a rocket. He'll make you stare and know he's there. Hossa, immortal Crockett.
Das ist schon sehr, sehr pathetisch. Heroisch, episch.
Episch, ja. Also, und wie gesagt, das stand 1828 in einer Zeitung. Also man kann keiner weismachen, dass der Davy Crockett erst eine Erfindung von Disney aus den 1950er Jahren wäre. Also, jedenfalls, wie gesagt, er war Kongressabgeordneter, weil er sich ganz speziell für arme Landbesitzer einsetzte. Er verlor aber 1831 seinen Sitz bei den Wahlen, weil er war ein expliziter Gegner der Pläne von Andrew Jackson, der ja eigentlich sein kommandierender Offizier im Krieg gegen die Briten gewesen war. Denn, und das ist ein sehr interessantes kleines Fakt, Andrew Jackson hat den Indian Removal Act durchgepresst. Der Indian Removal Act in den 1830er Jahren, der Name deutet schon an, war der erste von oberster Stelle angeordnete, groß angelegte Plan, Indianer von ihrem Land zu vertreiben, führte dann auch zum Trail of Tears, um nominell mehr Land für Siedler und in Verlängerung auch für Bergbauinteressen, aber naja, zu schaffen. Crockett war dagegen und setzte sich tatsächlich im Kongress für eine friedliche Koexistenz amerikanischer Siedler und indigener Natives ein.
Ah, okay.
Seiner Ansicht nach könnte eine friedliche Koexistenz den Siedlern und Pionieren an der Frontier nur helfen, da die nativ in dieser Gegend lebenden Stämme viel mehr und besser über das Land Bescheid wissen und auch viel mehr über das, wie man den Land fruchtbare Erzeugnisse abgewinnen kann, verstehen.
Ja, das ist ja auch nicht selten, dass diese Mountain Man und Trapper der Prä-Western-Zeit, also dem Old West geht quasi die Mountain Man-Zeit voraus.
Ja.
Und viele dieser Mountain Men, zum Beispiel auch Kit Carson, waren durchaus sehr indigenen freundlich und haben gesagt, wir müssen mit denen zusammenarbeiten. Gerade Kit Carson hat auch eine Indigene geheiratet und war zeitlebens auch ein Advokat für Indigenenrechte.
Genau, und Davy Crockett schlägt im Endeffekt in dieselbe Bresche. Das Problem war nur, gerade die arme Landbevölkerung, die vorher kein Land besetzen hat, hat die Pläne von Andrew Jackson unterstützt und mitgetragen. Mhm. Denn für sie bedeutete das frisches, neues Siedlungsland, das sie bekommen konnten, auch wenn sie vorher kein Geld besessen haben und von den vorhandenen Territorien was käuflich zu erwerben. Mhm. Das heißt also, gerade er hat gerade seine Basiswählerschaft dadurch an seinen großen politischen Gegner verloren. Mhm. Allerdings nicht für lange. 2 Jahre später, 1833, zog er wieder ins Parlament ein. Er verbrachte dann in der Folgezeit sehr viel Zeit an der Ostküste, um seinen Memoiren zu schreiben. Vielleicht kommt Wikipedia deswegen drauf, dass Davy Crockett als David Crockett bekannt war, weil natürlich in den Kongressannalen steht er als David, ja, und klar, nicht als Davy. Und seine Memoiren tragen den wohlklingenden Titel A Narrative of the Life of David Crockett, written by himself. Ja, wo er halt eben ganz bedeutend seine Frontierzeit und seine Zeit in der Wildnis und seine Zeit als Sohn eines Tavernenbesitzers und was er alles machen musste, sehr detailliert beschrieben hat und wo er auch in diversen Theatern oder Bühnen der Ostküste war, um eben seine Memoiren oder Auszüge daraus vorzutragen. Mhm. Die Wikipedia deutet an, dass er quasi zu viel Zeit damit verbracht hat und deswegen die nächsten Wahlen verlor und 1835 sein Mandat verlor wieder. Naja, jetzt frage ich dich mal, Jörg. Warum schreibt ein Politiker in seiner aktiven Zeit, wenn er im Kongress ist, seine Memoiren? Was meinst du?
Ja, wahrscheinlich Werbung für sich selber, oder? Also so ein Wahlprogramm, nur ein bisschen heroischer.
Ja, eben. Ich bin mehrere Zeitungen im Jahr 1835 durchgegangen und ich meine, die politische Landschaft war da auch sehr gespalten, aber die Zeitungen, die für ihn waren oder die so die Unterstützer der Whigs oder der Anti-Jacksonian Party waren, Vorläufer der heutigen Republikanischen Partei. Und in diesen Zeitungen, zum Beispiel habe ich hier den Richmond Enquirer vom 12. Juni, handeln Davy Crockett für höhere Ämter. Unter anderem wird er vorgeschlagen oder ins Spiel gebracht als Secretary of State oder sogar als Vizepräsident. Es gibt sogar ein paar Biografen, die vermuten, er könnte aufs Präsidentenamt direkt geschielt haben, aber auf jeden Fall strebte er wohl für die Präsidentschaftswahl von 1836 tatsächlich ein Amt auf Regierungsebene an. Mhm. Secretary of State übrigens, Innenminister, für den Fall, dass das irgendwie nicht klar ist. Außerdem schrieb er in der Zeit, und das erwähnt die Wikipedia nicht, eine sehr negativ anklingende Biografie gegen Martin Van Buren. Martin Van Buren war der demokratische Präsidentschaftskandidat, der Andrew Jackson nach dessen 2 Amtsperioden nachfolgen sollte. Mhm. Diese Kampagne und dieser Versuch ging aber offensichtlich ziemlich nach hinten los. Crockett versuchte sich mit dem, was ihn in Tennessee die Wählerstimmen gebracht hat, nämlich seine Bodenständigkeit, seine Nähe zur Natur und zu den einfachen Leuten, mit seiner Biografie zu unterstreichen und versuchte eben genau deswegen an Martin Van Buren auch zu diskreditieren, weil ihm eben der Kontakt zu dieser Basis fehlen würde, also zu abgehoben wäre, dass er die Eliten unterstützen würde und dergleichen. Mhm. Und hat in seiner Selbstdarstellung sich auch bewusst als etwas ironisch, vorgeblich naiv, naja, wie es die deutsche Wikipedia schreibt, bauernschlau dargestellt, um eben quasi auch ein bisschen die Luft rauszulassen aus diesem stolzen und aristokratischen Gehabe, das Andrew Jackson und seine Getreuen sozusagen umgeben hat. Das Problem ist, seine politischen Gegner, und dazu zählte auch William Carroll, der Gouverneur von Tennessee und ein absolut treuer und bekennender Andrew Jackson-Verfechter, nutzen diese Bühnenauftritte, um ihn ins Lächerliche zu ziehen. Und während die Anti-Jackson-Zeitungen ihn als Kandidaten für ein hohes Amt ins Spiel bringen, gibt es in erster Linie in Pro-Jackson-Zeitungen eine Bezeichnung für Davy Crockett. Mhm. The Buffoon Crockett.
Ja, okay.
Also der Kasper, der Hanswurst, der Trottel Davy Crockett.
Ja.
Und eine andere Zeitung, wie ich habe, aus Virginia, macht eine Liste an Jackson-Gegnern, die quasi verurteilt werden sollten. Und also wenn Leute für charakterliche Verfehlungen verurteilt werden sollten, sollte Davy Crockett für Buffoonery, also für sein, für sein trotteliges, rumkasperlendes Gehabe verurteilt werden. Ja. Oder auch hier, wenn die Whigs das Problem haben, geeignete Kandidaten zu finden, sollten sie sich gleich in die Buffoon Party umbenennen und Davy Crockett wäre ihr Vizepräsident.
Okay, ja. Mhm. So wurde damals Wahlkampf gemacht, liebe Leute.
Und sind wir mal ehrlich, so betreibt heute Donald Trump auch Wahlkampf.
Ja, ja.
Es ist wahrscheinlich ein bisschen überflüssig zu erwähnen, dass das Davy Crockett extrem genervt haben muss. Mhm. Und bereits im Dezember 1834 schrieb Crockett an Freunde, wenn Jacksons designierter Nachfolger Martin Van Buren tatsächlich zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt werden sollte, dass das wahre Amerika für die USA dann verloren ist und man lieber nach Texas geben sollte, um dem echten demokratischen amerikanischen, seinem demokratischen Verständnis von Amerika wieder eine Chance zu geben. Na jedenfalls, im August und September 1835 finden dann die nächsten Kongresswahlen statt und Davy Crockett verliert sehr, sehr knapp. Ich habe Quellen gefunden, die sagen gerade mal 200 Stimmen oder so oder 250 Stimmen sein Kongressticket an Adam Huntsman, einen Rechtsanwalt. Also wirklich das absolute Gegenbeispiel zu dem Naturburschen Davy Crockett, der sich übrigens in seiner Biografie in Bildern mit Lederfransenjacke und Lederfransenhose und einer Waschbärfellmütze hat darstellen lassen.
Ja, von dem kennen wir auch das Klischee, ne? Des Trappers in der Fransenjacke und der Waschbärmütze.
Genau, genau. Das ist das Klischeebild. Das ist Davy Crockett, wie er sich dargestellt hat und wie man sich heute noch den klassischen Trapper vorstellt im frühen Wildwestamerika. Na jedenfalls, und als dann Davy Crockett eben sein Kongressticket verloren hat, so knapp, haben sich auch alle Chancen und Aussichten auf ein Amt für die nächsten Präsidentschaftswahlen zerschlagen, mal abgesehen davon, dass Martin Van Buren auch tatsächlich gewählt wurde. Mhm. Und dann machte er tatsächlich seine Drohung wahr. Und er verließ im November 1835 zusammen mit einem knappen Dutzend treuer Freunde sein Haus in Tennessee und ging nach Texas. Er soll wohl auch in der Zeit vorher schon, also über die Gedanken nachgedacht hat. Ich habe ein Zitat erst von nach seinem Tod aus dem Jahr 1836 gefunden, aber nichtsdestoweniger soll er einen sehr berühmten Ausspruch getätigt haben, den er dann auch in die Wahrheit umgesetzt hat. Er soll gesagt haben, ich war für mehrere Jahre ein Mitglied des Kongresses und in meinem letzten Wahlkampf sagte ich den Leuten meines Bezirks, dass, wenn sie es für rechtens ansehen würden, mich wiederzuwählen, dass ich ihnen genauso treu dienen würde, wie ich es eh und je getan habe. Mhm. Und falls nicht, mögen sie zur Hölle fahren und ich fahre nach Texas.
Das ist eine Ansage.
They might go to hell, I will go to Texas. In Texas muss das sehr wohlwollend aufgenommen sein. Also während auch weiterhin die Zeitungen ihn als Hanswurst und Kasper bezeichnen und gerade die ihm nicht positiv gewogenen Zeitungen regelrecht gefeiert haben, dass er die USA tatsächlich verlassen hat. Also die Zeitungen von 1835, 1836 zeichnen anfänglich kein sonderlich begeistertes Bild von Davy Crockett. Haben sie in Texas tatsächlich den Pionier und Naturburschen Davy Crockett, der ganz nah an den Wünschen der Bevölkerung dran ist, gefeiert. Und tatsächlich hat die texanische Revolutionsbewegung in der Ankunft von Davy Crockett in ihren Augen immer noch ein angesehener Kongressabgeordneter, eine Chance und eine Hoffnung gesehen, dass jetzt endlich aus den Vereinigten Staaten selbst eine direkte Unterstützung für die texanische Sache eintreffen würde. Mhm. Das war nicht der Fall, denn wie gesagt, Davy Crockett ging nach Texas eben, weil er sein Kongressmandat verloren hat. Mhm. Nichtsdestoweniger, er erfuhr kurz nach seiner Ankunft im Januar 1836 in Nacogdoches, mhm, dass die Texaner bei Bexar vor Alamo eingenommen hatten und dringend Verstärkung brauchten. Und deswegen zog er mit seinen Tennessee Mounted Volunteers, auch Crockett's Band genannt, nach Alamo, um die dortigen dringend Verstärkung brauchenden Leute zu unterstützen und verstärken. Und mit ihnen kamen sage und schreibe 16 Mann.
Wow, Riesenmenge.
Was die Sollstärke in Fort Alamo alles in allen auf etwa 150 Mann brachte. Und keiner dieser 16 Gefährten von Crockett war zu diesem Zeitpunkt länger als 3 Monate in Texas. Also das noch dazu. Okay. Nichtsdestoweniger, für die Leute in Alamo selbst war das ein riesen moralischer Boost, weil erstens, es kam Verstärkung und zweitens, es kam auch noch Verstärkung aus Amerika. Vielleicht besteht ja noch Hoffnung, vielleicht kommt da noch mehr. In den USA scheint die Sache so ein bisschen anders zu sein, denn ich habe hier zum Beispiel den North Carolina Standard aus dem 3. März 1836, der 3 Zeilen zu der Sache schreibt, und zwar zu Davy Crockett's letzten Gerüchten. Gerüchte sagen, Colonel Davy Crockett, the Congressional Whig Buffoon,
haben wir es wieder?
Ist kurz nach seiner Ankunft in Texas gestorben.
Okay.
Das Datum 3. März 1836 ist insofern bezeichnend, denn zu diesem Datum war die Besatzung von Fort Alamo bereits hoffnungslos von den mexikanischen Truppen eingeschlossen.
Die Nachricht war ihrer Zeit voraus.
Sie war einerseits irgendwie sehr weit daneben und andererseits auf sehr ironisch schmerzhafte Weise zutreffend.
Mhm.
Und jetzt haben wir sehr viel geredet über die... Wir haben 150 Texaner in Fort Alamo und 3 Anführer.
Mhm.
Und wir haben noch kein Wort über den mexikanischen Anführer der Schlacht von Alamo verloren. Aber ich gucke auf die Uhr. Wir sind bereits bei einer Stunde. Ich fürchte, wir beenden das an dieser Stelle.
Ja.
Und reden beim nächsten Mal über eine Gestalt, die eine der wichtigsten Gestalten in dieser gesamten Schlacht von Alamo ist, wenn nicht sogar in der gesamten mexikanischen Geschichte. Eine sehr kontroverse Gestalt, die die Geschichte Mexikos und auch Texas nachhaltig prägen sollte. Reden wir in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen von Antonio de Padua Maria Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón. Oder besser bekannt als Antonio López de Santa Anna oder eben General Santa Anna.
Wunderbar. Ja. Dann bin ich gespannt auf den nächsten Teil unserer Serie zu The Alamo. Wenn ihr bis hierhin Fragen habt, ihr kennt das Spiel. Unsere E-Mail-Adresse ist westernunchained@gmail.com. Ihr könnt uns auch einen Kaffee ausgeben auf Ko-Fi. Wenn irgendwelche Fehler aufgefallen sind, auch dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Ihr könnt uns auch auf Facebook besuchen. Wir hätten auch die ganzen Sachen nochmal auf YouTube, wenn ihr wollt.
Mhm.
Und ansonsten, ja, wir wissen, worüber es das nächste Mal geht. They might go to hell, we go to, again, Texas.
Yes. Und zum Ausklang noch, soll ich noch eine weitere Strophe aus dem Davy Crockett-Gedicht vorlesen?
Ja, hau raus.
Okay. He'll swallow knives and pewter pans, a razor he'll concoct it. And any fool who'll eat a mule can't beat our Davy Crockett. He's homely true, that's not to you, he's not a lady's locket. Can grin a raccoon from a tree, tis so, my Davy Crockett. Adios, muchachos und muchachas, und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.